Okay, ihr Lieben, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich habe gerade schon ein bisschen was aufgenommen und dann ist mir aufgefallen. Hat nicht mit aufgezeichnet, weil ich den falschen Eingang gewählt habe und so. Aber hat einen Grund, dieses fantastische Wochenende. Let's do this.
Die 45, eine Halbzeit Fußball.
Und es ist wirklich ein fantastisches Wochenende gewesen. Oh, ich schwelge immer noch so in Erinnerungen, ey. Die großen Stadien, große Zahlen, Rekordzahlen vor allen Dingen. Absolut irre. Ich bin wirklich noch völlig, völlig baff. Ich weiß nicht, vielleicht geht's euch auch noch so ein bisschen so ähnlich. Und damit sage ich erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Die 45. Es ist Folge Nummer 72. Ich wollte gerade schon wieder 27 sagen. Wie vorhin bei der Aufnahme auch schon. Folge Nummer 72, aber zum vierten Spieltag der Bundesliga der Frauen. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin wie immer eure Hostin hier und sag erstmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ist ja wirklich also ein absolut irres Wochenende gewesen. Ich habe es jetzt in den ersten, keine Ahnung, anderthalb Minuten hier in diesem Podcast schon 50.000 Mal gesagt gefühlt, aber es ist einfach echt absolut irre. Nur ein einziges von 6 Spielen hat nicht in einem großen Stadion stattgefunden. Werder, Bayern und Leipzig, die haben ihre Gegnerinnen in den Stadien empfangen, wo sonst eben nur die Männer spielen. Nürnberg und Duisburg, die teilen sich ja sowieso die Arenen mit den Männern. Nur Leverkusen hat vor dem großen Stadion gespielt und nicht darin. Also das ist wirklich natürlich auch nur durch die Länderspielpause bei den Männern, aber es ist echt so, so toll gewesen. Nur aber, bevor ich da schon zu sehr reinrutsche und zu viel davon erzähle, erstmal Feedback zur letzten Folge. Zur Erinnerung. Da ist Christina Rann dabei gewesen, Kommentatorin und Moderatorin für The Zone, Magenta und Sport 1. Also ja, überall, wo der Fußball der Frauen dabei ist, ist auch Christina mit dabei. Also die hat da wirklich den besten Blick mit drin. Und ich fand es super, super schön, hat super viel Spaß gemacht, hat sie mir auch danach noch gesagt. Und auch ihr fandet Christina sehr sympathisch und da gehe ich voll mit. Yep, sehr, sehr cool. Und auch super cool, was sie so vom Kommentatorinnen-Dasein erzählt hat. Also finde ich super, super spannend immer. Und das ist ja auch, also für mich auch irgendwie richtig interessant, gerade wenn man so guckt, wo man eventuell noch hinwollen würde. Ich hoffe vielleicht, dass wir in ein paar Jahren auch ein paar Leute von euch hören, die dann sagen, ja, hier, Christina Rann habe ich gehört und das hat mich voll inspiriert und das will ich jetzt auch tun. Also gibt ja genug Möglichkeiten. Also ich weiß, dass Sport Total gesucht hat für den Kommentar der zweiten Liga und wenn da draußen von euch jemand dran denkt, sage ich euch, immer probieren. Also immer einfach schreiben, nachhaken ohne Ende. Macht es mal. Genau, dann nochmal ein paar konkrete Nachrichten. Testra hat geschrieben, gut und gemütlich wie immer zur Folge. Fand ich ganz süß. Also gemütlich. Nehme ich mal als Kompliment an, weil ich das auch mal sehr liebe, wenn man sich irgendwie so einem Podcast sehr gemütlich fühlt einfach. Und das so gemütlich klingt für mich auch irgendwie einfach so sehr nach zu Hause und wohlfühlen. Und deswegen, das freut mich sehr, dass es dir so geht. Lukas hat auch geschrieben, interessant und kurzweilig ist es gewesen. Das ist super. Das ist genau das, was ich hiermit eigentlich machen will. Und dann hoffe ich doch mal, dass das heute auch so ist. Auch, ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, wenn es mal wieder eine All-Nina-Folge ist. 45 Minuten oder weniger oder mehr. Ich weiß noch nicht, wo ich am Ende rauskommen werde. Aber nur und ganz allein meine Stimme in euren Öhrchen.
Das war der Spieltag.
Und hier ist es nochmal, der Spieltag der großen Stadien. Und damit auch der Rekorde. Also erstmal will ich da wirklich übergreifend ein paar Worte zu sagen, bevor ich wirklich auf die Spiele einzeln gucke. Es könnte auch in die Kategorie News gehen, aber das brennt mir gerade so auf der Seele. Ich finde, das ist hier so passend und es wäre einfach komisch, jetzt nicht über diese krassen Zahlen zu reden und dann hintenrum so, ach so, ja, übrigens, nee, wir haben diverse einzelne Rekorde geknackt in München, in Leipzig, in Bremen. Aber eben auch insgesamt. Mehr als 50.000 Zuschauende hat das Wochenende angelockt. Genau gesagt 53.609. Das ist absolut irre. Schon am Sonntag ist das klar gewesen, bevor halt alle Spiele schon durch waren. Das ist der meistbesuchte Spieltag in der Bundesliga-Geschichte. Das hat so bisher noch nicht gegeben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis es wieder so passiert, bis halt wirklich so viele Spiele auch in so großen Stadien stattfinden können. Aber ja, das ist ja auch nicht alles gewesen. Wir haben außerdem jetzt schon nach 4 Spieltagen die 100.000 geknackt. Also für die Saison so übergreifend. Also bisher insgesamt. An allen Spieltagen, bei allen Spielen sind mehr als 100.000 Zuschauer dabei gewesen. wie gesagt, am vierten Spieltag, so früh hat es das noch nie gegeben. Also es ist absolut irre, wenn euch nochmal irgendjemand sagen sollte, das guckt niemand, der Hype ist durch, nach der WM droppen die Zahlen wieder. Nein, es geht genauso weiter. Was wir aber eben auch lernen, es braucht größere Stadien. Oder vielleicht auch einfach nur die Werbung für die Spiele, die dann natürlich immer krasser angekurbelt werden, ne, wenn sie im großen Stadion stattfinden, weil es eben ein besonderes Spiel ist. Ich weiß zum Beispiel bei Werder, dass beim letzten Spiel gegen Köln, das war auf Platz 11 noch in der letzten Saison eben, da wurde trotzdem echt viel Werbung gemacht, auch von den Fans, muss man mal dazu sagen. Und da ist es dann eben auch deutlich voller gewesen als sonst auf Platz 11. Gut, kann ich auch nur von außen sagen, weil ich war zwar bei dem Spiel dann gegen Köln eben mit dabei am Platz 11, bei den anderen nicht, war mein erster Tag gewesen. Aber ja, also ich bin da halt auch deswegen hin, weil da halt so viel Werbung noch für gemacht worden ist und weil der Terminkalender irgendwie ganz gut gelegen hat. Aber ja, also vielleicht braucht es halt wirklich die Werbung, weil man wird dann für ein Spiel halt so dermaßen zugekleistert und da wird halt richtig die Werbetrommel gerührt und klar ist es aufwendig und kostet auch Geld, aber man sieht dann ja, was dabei rumkommt und wenn man das vielleicht mal eine Weile macht, auch bei kleineren Spielen, also kleineren Spielen in dem Sinne, dass sie halt nicht in den großen Stadien stattfinden, vielleicht wird es dann eben auch noch mehr gefestigt, so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr toll. Kommt natürlich, ne, auch immer auf den Tag und auch das Spiel selber an. Haben wir heute auch, also nicht heute, aber jetzt an dem Wochenende auch wieder gesehen. Aber es ist möglich. Und es ist auch noch so viel mehr möglich. Oh, ich bin so gespannt, was da noch kommt und wann wir wirklich das nächste Mal dann so ein krasses Wochenende einfach wie jetzt haben. War ja natürlich auch das Wetter irgendwie gut ein bisschen gemixt, aber per se schon mal auch noch okay. Fand ich einfach sehr, sehr schön. Naja, und wenn wir schon da waren, in Bremen, dann wollen wir doch direkt mal losstarten mit Werder, oder? Werder hat, habe ich ja schon gesagt, Köln empfangen. Am Samstag ist es gewesen und eben im Weserstadion. 3-0 haben sie gespielt, aber an dem Wochenende, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Ergebnisse, ja, schon auch wichtig, aber eben gibt noch so viel krassere Sachen. Und zwar sind ins Weserstadion 21.508 Zuschauende gekommen. Und auch da, also 42.000 gehen rein, so, das ist die Hälfte. Das ist richtig, richtig stark. Das war einfach teuer, auch so mit dem Wetter, weil wir sind angekommen und die Sonne hat geschienen und dann waren wir im Stadion und hat es angefangen zu regnen, aber das macht ja nichts. Und dann hat es so geregnet, dass die Weser über die Ufer getreten ist und da Leute baden waren und so. Aber es war einfach eine richtig, richtig gute Stimmung. Also wer es noch nicht jetzt mitbekommen hat, ich war da, bin mit meiner besten Freundin rübergefahren aus Berlin, ich vorher von Leipzig nach Berlin, dann sind wir da zusammen rübergefahren und wirklich, also die Stimmung war einfach echt super. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, auch auf jeden Fall an Lennart, an Matti, an Kai, Flo, Dennis und eben an Lissi. Alle haben sich so enorm gefreut, die wir da gesehen haben und es war richtig, richtig gut voll. Aber längst nicht so stressig wie bei einem Spiel der Männer. Und das war irgendwie dann halt super, super angenehm. Und die Choreo war auch fantastisch. Und auf dem, was ich auch super süß fand, auf dem Podest für den Vorsänger, da haben natürlich die beiden Vorsänger auch gestanden, aber da auf anderen Podesten, die halt leer waren, da haben teilweise auch Kids gestanden. So in der Ostkurve einfach so. Das fand ich so, so schön. Und insgesamt waren es auch echt 90 Minuten durchsingen. An einigen Stellen hat man dann noch schon noch gemerkt, dass die Textsicherheit teilweise noch kommen muss. Auch bei mir, gebe ich ganz ehrlich zu. So oft bin ich ja doch nicht da. Aber eben dieses Durchsingen, nicht nur in der Ost, also diese Unterstützung war nicht nur in der Ostkurve da, sondern ja, also auch anderswo, das haben wir auch alle gesagt, so dass auch die Fans auf den anderen Rängen richtig gut mitgemacht haben und sich eben nicht direkt wieder hingesetzt haben, nachdem gesungen worden ist, steht auch für den SVW. Auch da richtig coole Sache. Bei Männerspielen gibt es halt immer noch so ein bisschen Clinch. So ist es jetzt für, steht auf, wenn ihr Bremer seid oder steht auf für den SVW. SVW natürlich genderneutraler und so, dass halt wirklich alle gemeint sind. Und das war halt jetzt am Samstag beim Spiel einfach glasklar und das war richtig, richtig schön. Und auch die KölnerInnen waren richtig gut vertreten. Also das sah auch so schön aus. Der, ja doch, also natürlich, Fanblock ist immer kleiner, aber ja, die waren trotzdem da, man hat sie trotzdem gesehen. Und richtig, richtig knuffig auch. Ach, alles war einfach so knuffig. I'm so sorry. Aber bei der Verlesung der Aufstellungen, da haben sich der Stadionsprecher der Männer und der Frauen abgewechselt. Fand ich irgendwie schön. Und die Spielerinnen, ey, wie die sich gefreut haben. Boah, das war so toll. Die Fotos vom Spiel sind auch einfach echt zu zu toll. Lina Hauseke vor allen Dingen, als Kapitänin allen voran, ne? Die hat auch bei Instagram ein Foto gepostet, wo man ihre Gänsehaut am Arm so richtig doll sieht. Hauseke hat übrigens auch ein fantastisches Spiel gemacht, um da auch jetzt mal hinzukommen. So, genug davon. Hier mal ganz viel rausgelassen erstmal gerade. Aber ich wollte euch eben auch so ein bisschen erzählen, wie es wie es war. Könnt ihr übrigens auch sehr gerne machen. Siehst du, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Werde ich nachher bestimmt auch nochmal sagen. Aber ja, ein paar von euch haben mir geschrieben, dass ihr auch da wart und so. Schickt mir doch wirklich sehr, sehr gerne, wenn wir mal wieder irgendwie so große Spiele haben, wenn ihr dann da seid, schickt mir voll gern mal eine Memo, wie das so gewesen ist. Dann können wir das hier mit einbetten. Kommen wir jetzt mal zum Spiel. Ist an sich jetzt kein berauschendes Spiel gewesen. Also vor allem in der ersten Hälfte ist es wirklich ziemlich zerfahren gewesen, wenn man mal so ehrlich ist. Was uns allen aber aufgefallen ist, Livia Peng, die Torhüterin, die mal wieder gespielt hat, ist ja bei Werder, ne, dieses Ding Livia Peng oder Catalina Perez, beides Nationaltorhüterinnen. Perez mit Kolumbien bis ins Viertelfinale gekommen, Livia Peng mit der Schweiz auf der Bank gesessen und auch im Achtelfinale dann ausgeschieden. Aber ja, eben sind sie so ein bisschen noch nicht ganz ausklamüsert, habe ich das Gefühl, wer da wirklich im Tor stehen wird bei Werder. Jetzt war es eben gegen Köln wieder Livia Peng und ich habe schon auch, also ich sehe schon auch, warum man sie aufstellt, weil sie noch mal mehr mitspielt auch. Also es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an Manuel Neuer damals, als er so das Torhüterspiel revolutioniert hat, die wirklich weit mit nach vorne geht, die hat teilweise am Mittelkreis gestanden, spricht auch ne, dafür, dass Werder auch sehr hoch gestanden hat, aber wirklich die ist da auch rausgegangen aus ihrem Kasten wie nix, um auch anspielbar zu sein. Die hat auch, ja, wo wir alle so ein bisschen Herzrasen bekommen aber Pässe gespielt, keine Ahnung, also da war wirklich der Strafraum oder die Strafraumkante gut besetzt, eben auch mit Kölnerinnen und sie spielt da halt einen Pass zentral vors Tor, wo irgendwie sie auch direkt hinter der Bremerin dann eine Kölnerin hat, aber macht sie, kommt an, super, so, natürlich kriegt man einen kleinen Herzkasper, aber sie ist da auch echt stark drin. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Das 3:0 für Werder geht, wenn ich jetzt mal so ein bisschen objektiver versuche drauf zu gucken, denke ich trotzdem ziemlich in Ordnung, weil es eben sehr klar gewesen ist, dann spätestens in der zweiten Hälfte. Wie gesagt, die erste Hälfte wirklich sehr umkämpft. Zweite Hälfte ist es dann schon klar geworden. Also Werder hat da echt das Spiel gemacht von Köln, ist einfach viel zu wenig gekommen. Also da hat es, glaube ich, ein, zwei, gut, die waren dann auch wirklich sehr, sehr gefährlich. Also gerade Sharon Beck wieder, wow, ganz, die ist ja wirklich also on fire. Hatten da, glaube ich, auch einen Lattentreffer mit dabei. Aber das waren wirklich nicht viele Aktionen. Und vor allen Dingen so über das ganze Spiel gesehen auch einfach nicht so den Zugriff bekommen, hatte ich das Gefühl. Werder ist offenbar enorm beflügelt gewesen durch eben diese Masse hinter sich. Die haben da teilweise gezaubert, das war irre. Nina Lürsen und Chiara Hahn, die hatten Hereingaben aus Zucker, Lina Hauseke im Zentrum Bälle verteilt, vorne Sternhardt und Weidauer, die haben richtig gewirbelt. Der erste Treffer ist aber von einer Kölnerin gekommen und die ist übers ganze Spiel einfach richtig unglücklich gewesen. Selina Degen, wirklich ganz, ganz bitter, macht erst mit einem Eigentor das 1:0 für Werder und beim 2:0 ist sie auch nochmal beteiligt gewesen. Da hat sie nämlich den Ball ja ziemlich knapp vorm Tor nicht geklärt, sondern beim Klärungsversuch eben direkt auf Lina Hausekes Fuß gespielt, die dann verwandelt hat. Und aber ehrlich gesagt auch ziemlich cool nochmal abgewartet, weil sie hätte auch direkt hinpesen können, vielleicht wäre es dann nochmal irgendwie anders gewesen, aber sie hat kurz gewartet und dann zack lag der Ball wirklich völlig frei vor ihr und dann hat sie das Ding aber sowas von unter die Latte gedroschen und direkt vor der Ostkurve auch, ach, der Jubel war einfach zu goldig. Das 3:0 hat dann Melina Kunkel gemacht, ihr erster Bundesliga-Treffer. Kunkel ist gerade mal 17 Jahre alt und spielt seit 10 Jahren bei Werder, also seit sie 7 Jahre alt ist. Boah. Und dann der erste Ligatreffer, auch noch im Weserstadion, kurz vorm Abpfiff. Das muss ganz irre gewesen sein. Ihren ersten Treffer für Werder hat sie übrigens schon im Pokal gegen Gladbach gemacht, hatte Werder ja 3:0 gewonnen. Ein Wort noch zum 1:0, das ja Selina Degen als Eigentor gemacht hat, aber das ist entstanden nach einem Freistoß und zwar eine richtig interessante Variante. Es war so halb links, boah, vielleicht 30 Meter vorm Tor. Die Mauer von Köln aus zwei Personen steht knapp vor dem Strafraum. Das ist jetzt wirklich alles so gedächtnisprotokollmäßig. Ich habe es mir so ein bisschen aufgeschrieben, aber ganz genau wusste ich das dann auch nicht mehr. Und das zu beschreiben ist auch nochmal ein bisschen schwieriger. Sollte ich vielleicht nochmal üben, wenn ich nochmal kommentieren will. Aber im Strafraum so ein bisschen, also im Strafraum dann, wie gesagt, die Mauer ein bisschen vor dem Strafraum, aber im Strafraum so ein bisschen links noch weiter von der Mauer und vom Tor eben auch, sind dann zwei Bremerinnen gewesen. Die laufen erst von hinten auf die Mauer zu, also wirklich auf die Mauer zu, als der Freistoß ausgeführt worden ist. Und Lürsen, eine von diesen beiden eben, die biegt dann aber vorher ab, quasi noch weiter auf die linke, halt völlig offene Seite. Und dann hat sie da wirklich so viel Platz, bringt den Ball rein, weil sie eben so viel Zeit und Platz hat, dann ans Schienbein von denen, die dann den Ball reinmacht. Also super interessant, bin gespannt, ob wir das irgendwie nochmal öfter sehen, dann vielleicht auch bei anderen Teams. Gut, das 3:0, wäre das erste Heimsieg zum zweiten Mal im Weserstadion. 21.000 Leute, mehr als 21.000 Leute im Stadion, neuer Rekord. Ach, ganz toll. Und mit dem Sieg ziehen sie dann eben auch an Köln vorbei, die ja ein bisschen mehr einfach machen müssen. Aber ja, auch gute Aktionen haben, wie gesagt, Taron Beck ist da einfach wahnsinnig gut dabei. Das ist, ja, also ich mache mir jetzt um Köln jetzt auch nicht so dramatisch Sorgen, sagen wir es mal so. Im Anschluss auf jeden Fall, also dann am Samstagabend, hatten wir dann das zweitgrößte Spiel des Spieltags. Und wenn man ehrlich ist, von der Ansetzung her schon auf jeden Fall auch größer. Der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Interessantes Spiel, sagen wir es mal so. Das auf jeden Fall. 0:0 ist es ausgegangen. Hat mich ein bisschen erinnert an das Eröffnungsspiel in der vergangenen Saison. War ja auch dann im großen Stadion, da nicht in der Allianz Arena, sondern im Waldstadion. Und ist auch 0:0 ausgegangen. Noch so ein bisschen so ähnlich, aber dann gleich, weil auch hier erstmal der Blick aufs bzw. ins Stadion. Das erste Mal in der Liga spielen die Münchnerinnen, nämlich in der Allianz Arena. In der Champions League haben sie da ja schon mal gespielt gegen Paris Saint-Germain. Und ja, ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ne, ich habe mich dumm und dämlich gesucht nach diesem Spiel, weil ich nochmal die Zuschauerinnenzahlen damals nachschauen wollte. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht, weil ich dachte, das wäre dieses Jahr gewesen. Dieses Jahr irgendwie, in, halt ne, die vergangene Saison, aber 2023. Nee, es war die Saison davor. Es war im März 2022. Das ist mehr als anderthalb Jahre her mittlerweile. Das kommt mir irgendwie vor, als wäre das wirklich noch gar nicht so lange her. Naja, 13.000 sind jedenfalls dabei gewesen. Jetzt gegen Frankfurt sind nochmal mehr dazugekommen. 19.000 sind es da gewesen und logischerweise auch da ein neuer Rekord. Ist natürlich auch so, ja okay, wenn ich jetzt immer sage neuer Rekord und so, gibt halt noch keine anderen Anschlusspunkte, sage ich mal. Aber ein Rekord ist ein Rekord und das ist ja schon mal richtig gut, dass das überhaupt so möglich ist. Sind 19.000, nicht ganz so viele wie bei Werder, aber ja doch ein paar. Zum Spiel auch hier. Ja, also das ist irgendwie, wie gesagt, wie das Eröffnungsspiel in der vergangenen Saison auch schon, ein ziemlich umkämpftes Spiel gewesen. Also ein gutes Spiel, auch wenn es nicht brutal viele Torchancen gegeben hat. Die haben sich da teilweise echt so, ja, wie man so schön sagt, dann neutralisiert. Und das ist es eben auch. Also gutes Spiel, aber echt frustrierend. Was man, finde ich, auch den Spielerinnen so ein bisschen angesehen hat. Die da wirklich gekämpft haben und versucht haben, da irgendwie besser reinzukommen ins Spiel und irgendwie wirklich Sachen rauszuspielen. Aber irgendwie haben die sich da gegenseitig einfach so gut auf den Füßen gestanden, und dann beide Teams aber auch so ein bisschen Kreativität müssen lassen, um das eben aufzubürden, also da abzuwiegen, irgendwie was dann ja überwogen hätte, finde ich sehr, sehr schwierig gerade. Wobei, ja, sich die Bayern so ein bisschen mehr ärgern müssen auf jeden Fall. Die haben schon mehr fürs Spiel getan und hatten auch mehr Chancen, sind mit denen dann aber ja, einfach fahrlässig umgegangen. Wir haben einfach mal wieder nicht alles rausgeholt und es zieht sich so ein bisschen ja durch die Spiele bisher. Klar, haben sie auch gewonnen, aber es ist jetzt schon das zweite Spiel in vier Spielen, wo sie Punktverlust hatten. Das hatten wir auch beim Auftaktspiel gegen Freiburg gesagt, dass sie da klar auch dominiert haben, aber einfach teilweise auch so ein bisschen ideenlos gewirkt haben und eben mit den Chancen nicht so gut umgegangen sind, weil sie hatten ja die Möglichkeiten, aber glasklare Chancen sind da nicht mehr rumgekommen. Aber wie gesagt, letztes Jahr war es anfangs auch so ein bisschen so ähnlich, dass ich da noch was eingrooven musste, kann ich mich noch daran erinnern, haben wir auch so gesagt, so, was ist da los? Schauen wir mal, wo es hingeht. Was wird? Haha, was wird? Oh Gott. Nur halb so lustig, wenn man selber in seinem eigenen Schrank steht und das, anyway. Nun, was auf jeden Fall auffällt, Sydney Lohmanns fehlen. Die hat da immer noch so ein bisschen mehr Kreativität und Wumms mit reingebracht, hat dann ja immer mal wieder so Situationen, wo man gemerkt hat, ah, Bayern kommen da gerade nicht so weiter, also zack, Sydney Lohmann, die haut irgendwas raus. So eine Flanke, eine geile Flanke oder selber mal einen Schuss und dann sind alle immer nochmal aufgewacht und haben, ah, okay, jetzt hier, lass mal nochmal ein bisschen was machen. Und ja, dann doch auch Pernille Harder, die ja bisher, fand ich, im Spiel über weite Strecken nicht so irre auffällig gewesen ist, aber dann eben so mal auftaucht und krass gefährlich ist und dann eben ein Tor macht. Und auch Georgia Stanway habe ich nicht so einen Charge gesehen wie sonst. Dina Magul, die hat wieder in der Startelf gestanden, war anfangs ziemlich auffällig, dann ein bisschen verblasst, gegen Ende wieder ein bisschen mehr. Wer aber richtig auffällt, und zwar eben nicht nur in diesem Spiel, sondern über mehrere hinweg, das ist Katharina Naschenwengen. Also da muss ich wirklich sagen, guter Transfer schon vorneweg, aber ich habe nicht gedacht, dass sie so einschlägt bei den Bayern. Ist ja von der TSG Hoffenheim gekommen und ja, hat also wirklich, die schlägt Flanken, schlägt Ecken, die sind so, so gut. Dazu rennt sie noch wie eine Bekloppte und ist im Zentrum ab und an auch zu finden und hat einfach richtig gute Ideen nach vorne. Also das ist einfach echt stark. Aber ne, wenn nichts bei rumkommt, ist dann auch ein bisschen durch. Doof. Und Frankfurt, ja, also ich hatte ja mal gesagt, ich will da so ein bisschen mehr drauf gucken. Ich bin ganz ehrlich, Frankfurt verwirrt mich. Frankfurt, die gehen mir auch so ein bisschen auf den Keks. Die spielen manchmal wirklich so einen Murks. Also beim Spiel gegen Leipzig ist es ja auch wirklich so gewesen letzte Woche. Die haben klar 3-1 gewonnen, aber das erst in den letzten Minuten. Und das Spiel insgesamt war so luftlos einfach teilweise. Also so unenthusiastisch. Irgendwie verfahren, hatte ich manchmal das Gefühl, unkreativ. Und dann hauen sie dir aber manchmal trotzdem, ne, so ein 5-0 gegen Prag jetzt in der Champions League Qualifikation hin, wo irgendwie alles funktioniert und die sich wie in so einem Rausch spielen und irgendwie, ja, einfach alles funktioniert. Und dann ein Unentschieden gegen Bayern? Ja, was sollen die da? So, ich weiß wirklich nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Versteht mich nicht falsch, auch jetzt war es nicht berauschend gegen Bayern. Mir fehlt da wirklich so ein bisschen Kreativität irgendwie. Wenn sie zu Chancen gekommen sind, dann sind es halt eher Einzelaktionen gewesen, aber nicht so als ganzes Team. So eine Einzelaktion ist zum Beispiel die Sandra Greve gewesen, die ist eingewechselt worden, so nach einer guten Stunde oder was. Und mit ihrer ersten Aktion hat sie so einen Hammerschuss abgeliefert, wirklich ganz knapp übers Tor. Da hat Marla Groß echt im Tor der Münchnerin nochmal wirklich was raushauen müssen. Also, ich weiß nicht. Die Positionen stimmen. Man sieht auch die Idee, finde ich, also was sie machen sollen. Sie versuchen es durchs Zentrum, zum Teil mit Pawolek und Freigang, machen dann das Spiel über die Flügel breit mit Dunst, Anjomi, Pia Wolter, die jetzt Rechtsverteidigerin macht, also ein bisschen Schienenspielerin auch. Teilweise pressen sie echt aggressiv und schalten dann um, aber ich weiß auch nicht, also es funktioniert dann eben nicht immer, vielleicht weil die Motivation nicht so da ist, beziehungsweise vielleicht weil die anderen Teams sich so gut einstellen und sie einfach die Räume nicht finden, vielleicht sind sie dann zu eingefahren auch in dem Plan, als dass sie dann da irgendwie nochmal ausbrechen und irgendwie andere Möglichkeiten suchen, also das sehen wir ja echt, dass die Defensive auch bei vielen Teams einfach so gut steht. Naja, und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann stehen sie da mit dem Haar. Und wissen scheinbar nicht so recht, ja gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, was sollen wir dann machen? Also, da hat dann letzte Woche gegen Leipzig auf jeden Fall Barbara Dunst manchmal so ein paar Sachen noch rausgehauen. Jetzt dann eben Lisanne Greve. Laura Freigang zeigt da auch auf jeden Fall immer noch so mit am meisten irgendwie Willen auch auf jeden Fall. Und das habe ich halt wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Frankfurt noch mal mehr ein Thema ist als bei anderen Teams. Ja, dass wenn es da stimmt, also hat man dann ja gegen Prag ja auch gesehen, so, ne? Und wie gesagt, gegen Leipzig ja auch. Und dann ist eben eine Laura Freigang auch so enorm wichtig. Aber warum dann auch nur sie und halt Barbara Dunst auch noch so? Ich weiß es nicht ganz genau wirklich, was ich damit machen soll. Das ist irgendwie sehr, sehr schwierig so zu umreißen. Und dann kommt ja eben, ne, auch noch die Champions League Qualifikation mit dazu, wo sie ja noch einen längeren Weg auch als Wolfsburg hatten. Frankfurt ja als Dritte mussten nochmal durch eine Qualifikationsrunde mehr als Wolfsburg, als Zweitplatzierte. Nur die Bayern sind ja direkt drin in der Champions League. Ja, aber dann hauen sie halt so ein 5-0 gegen Prag raus. Und wie gesagt, so 0-0 gegen Bayern, was ja auch nicht einfach ist. Also, keine Ahnung. Also vielleicht haben sich die beiden Teams auch einfach so neutralisiert, aber ich versuche das immer so auf den großen Ganzen zu sehen. So ein bisschen Zusammenhänge und was da halt übrig bleibt, ist bei Frankfurt einfach, die spielen jetzt nicht wahnsinnig scheiße, um Himmels Willen. Aber so das große Zündende fehlt mir dann eben doch auch. Sagt ihr mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne, was ihr dazu denkt, was euer Eindruck von Eintracht Frankfurt ist. Da könnt ihr mir sehr gerne schreiben bei Instagram, @die45_podcast heißt da der Kanal, oder bei Spotify direkt in der App, da gibt's so ein Frage-Antwort-Tool, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne antworten. Und ich glaube bei Podigy selbst, wenn da jemand unterwegs ist auf der Website, da könnt ihr auch schreiben. Genau, macht das mal auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil ich bin da selber auch so ein bisschen von einem Rätsel. Aber die Saison ist ja auch noch jung. Na, und dann kommen wir mal zu Nürnberg gegen Hoffenheim. Eins der Spiele, die eben nicht so krass Werbung gemacht haben, weil es jetzt eben kein Highlight-Spiel war, sondern Nürnberg spielt immer im Max-Morlock-Stadion. 1300 Leute sind da gewesen. Die Kapazität liegt bei fast 50.000, also 1300 fällt dann natürlich schon gut ab, sage ich mal, gegen 21.000, 19.000. Aber da halt auch immer noch mal die Erinnerung, ne? 1300 werden in den letzten Jahren halt schon noch obere Kante gewesen. Also das ist schon mal auch sehr, sehr gut und auch toll, dass sie halt die Möglichkeit haben, dann im Max-Morlock-Stadion zu spielen. Und finde ich auch klasse, dass der Verein da das Vertrauen gibt, weil so ein Stadion aufzuschließen, das kostet Schweine viel Geld. Und da machst du halt erstmal ein Minusgeschäft. Aber sehr, sehr cool, dass sie es eben trotzdem machen. 3-0 hat Hoffenheim jedenfalls gewonnen. Und ja, also das war nicht wirklich eine Chance für Nürnberg. Wir hatten noch gesagt, dass sie vielleicht auch von dem Spiel gegen Wolfsburg was gelernt haben könnten. Da haben sie ja wirklich eine starke Leistung gezeigt. Und hier war es einfach so, ja, sie sind nicht völlig untergegangen. Aber es war halt trotzdem klar, dass sie keine Chance gegen Hoffenheim hatten, die einfach viel zu schnell gespielt haben, auch die Bälle haben laufen lassen. Schon nach 4 Minuten hat Ereleta Mehmedi getroffen, da war es allerdings abseits. Gut, 20 Minuten später ist es dann aber wirklich losgegangen. Jill Jansens mit dem 1-0, kurz vor der Halbzeitpause hat Jana Feldkamp per Strafstoß zum 2-0 getroffen und Gia Corley dann 20 Minuten vor Schluss nochmal zum 3-0. Die Vorlage da beim 3-0 eben, wie auch schon beim 1-0, Paulina Krumbiegel. Und die ist ja nicht nur, aber eben schon auch gegen Leverkusen so krass aufgefallen mit ihren Wegen nach vorne, immer wieder starke Dribblings, so Solo-Läufe hat sie jetzt auch wieder gezeigt gegen Nürnberg. Wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Die hat richtig gute Ideen, was ich so bei Frankfurt nur bemängelt habe. So, da fehlt so ein bisschen die Kreativität, so Dunst hat die manchmal noch und Freigang so ab und so. Aber da ist Paulina Krumbiegel wirklich also so, so stark. Die hat einfach richtig Bock auch, das merkt man. Also ich bin sehr gespannt, am Freitag wird ja der Kader für die nächste Nations League-Länderspielpause bekannt gegeben. Also würde mich doch schon sehr wundern, wenn Paulina Krumbiegel da nicht mit draufsteht. Nürnberg, ja, die haben so ein bisschen mehr Schwung mit reinbekommen, als dann Medina Dešić eingewechselt worden ist. Dešić ja Top-Stürmerin, die war gerade im Sommer von Leipzig gekommen, wo sie eben zu den Top-Torschützinnen gehört hat. Ist ein bisschen mehr mit rumgekommen, aber insgesamt muss man schon auch noch froh sein, dass Hoffenheim die ganzen Chancen, die sie hatten, auch nicht genutzt haben. Also da ist es wirklich Schlag auf Schlag gegangen teilweise. Beim 3-0 ist es aber geblieben. Das ist das Freitagabendspiel gewesen. Dann springen wir mal zum Sonntag, denn da hat es nochmal ein Spiel im großen Stadion gegeben. Im Zentralstadion, war super schön. Da war ich auch wieder mit dabei. War eine reisereiches Wochenende. So, auch das war wirklich super, super schön. Ne? Gute Freundin auch mit dabei gewesen. Hä, Mira! Kennt ihr doch, Mira war hier auch mal mit zu Gast. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die ist eben mit dabei gewesen. Und das war ziemlich lustig, fand ich fast, weil man eben, was man in anderen Stadien, so bei Bayern und auch bei Werder, fand ich, gemerkt hat, da war halt das Stadion rundrum gefüllt. Bei Leipzig, klar, ne, die sind auch gerade erst aufgestiegen in die erste Liga, gerade auch erst an Kotterweg gewechselt und so, spielen auch noch nicht so weit oben mit in der Liga und so weiter und so fort. Von daher waren da dann in Anführungszeichen nur 10.000 dabei, was ja auch völlig krass ist. Also wir waren gerade eben bei 1.300 und jetzt 10.000 einfach mal so. Muss man auch sagen, da hat Raba wirklich gut Werbung auch gemacht. Das war in der Stadt echt super viel zu sehen hier. Aber da haben die das wirklich sehr geschickt gemacht auch, ne? Also nur die Tribünen gegenüber von der Medientribüne freigegeben, sodass, ne, wenn man die Kamera drauf richtet, man schön die ZuschauerInnen sieht. War natürlich blöde, wenn man selber Fotos gemacht hat, sah es komplett leer aus. Aber die Seite, auf der wir gesessen haben, war halt wirklich, wirklich voll. die Fankurve ging so. Also muss man ja schon auch sagen, Leipzig hat schon auch eine gute Fanbase so. Ist natürlich in so einem großen Stadion ein bisschen verloren aus, aber die haben schon auch ja, gut gefeiert. Muss man ein bisschen mit dazu sagen, auch am lautesten waren sie, wenn sie gepfiffen haben, gegen die Schiedsrichterin vor allen Dingen und bei Ecken, dann bei Wolfsburgs Ecken. Schiedsrichterin, auf jeden Fall Thema, ja, Elfer, der nicht gegeben worden ist, jetzt mittlerweile auch gesehen, ja, das ist ein Elfer gewesen, auf jeden Fall, aber VAR haben wir ja hier nicht, von daher, ja, also, es ist nun 2-0 gewesen, Wolfsburg 2-0 gegen Leipzig gewonnen. Die Fans haben dann irgendwann angefangen zu singen, ohne Schiri habt ihr keine Chance. Finde ich immer schwierig, weil klar, der Strafstoß ist nicht gegeben worden, als es gerade 0-1 gestanden hat, wenn ich mich richtig erinnere. Wäre natürlich nochmal ein anderes Spiel gewesen, aber ich fand, man hat trotzdem gemerkt, und ja, Leipzig hat echt ein gutes Spiel gemacht, also ne, das war wirklich, wirklich toll. Die haben Wolfsburg da richtig Paroli geboten, also wirklich in der zweiten Hälfte war zwischendurch auch echt Leipzig so voll das spielbestimmende Team. Die haben das Tempo da gemacht, die hatten auch Ideen nach vorne. Die Defensive, sagen wir auch immer wieder, bei Leipzig steht wirklich, wirklich gut. Da können sie echt auf gut was bauen. Aber es war, fand ich trotzdem schon auch klar, dass sobald ja Leipzig irgendwie was wirklich Treffer gemacht hätte oder so, dann wäre aber Wolfsburg mal sowas von ausgerastet und hätte da was rangezwiebelt. So, rangezwiebelt, keine Ahnung. Also nochmal richtig zugelegt an Tempo, sagen wir es so. Aber wie gesagt, Leipzig, die hatten auch ihre Chancen, so zum Beispiel mit Jenny Hipp, die wirklich knapp daneben nur geschossen hat und dann immer wieder auch über Konter zum Teil, knapp an einem Tor vorbei. Wie gesagt, die Defensive auch richtig stark, die eine Situation, die ich unbedingt dann noch erzählen wollte, in der ersten Viertelstunde noch ein Wolfsburger Angriff, der mir wirklich nach einem sicheren Tor ausgesehen hat, aber Vicky Krug und Elvira Herzog, die haben die Situation so einwandfrei und souverän geklärt. Also echt Chapeau dafür. Ja, irgendwie hatte Leipzig da schon auch immer wieder so eine klare Chancen. Wolfsburg ist aber öfter vors Tor gekommen. Aber die Chancen waren dann so, also nicht so ganz ausgereift. Jule Brandt hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht auf der linken Seite. Aber ja, klar, die hat auf jeden Fall zugelegt, in der vergangenen Saison auch so, aber die Entscheidungsfindung ist dann noch so ein Thema. Also zugelegt meine ich im Sinne von so Qualität nochmal gesteigert im Vergleich zur TSG Hoffenheim. Also gerade was so Zweikämpfe angeht, ist sie deutlich robuster, klarer im Spiel auch irgendwie. Aber die Entscheidungsfindung dann manchmal denkt sie noch ein bisschen zu sehr nach, habe ich das Gefühl. So merkt man dann so, wenn sie nicht irgendwie direkt den Abschluss sucht und dann irgendwie nochmal einen Haken mehr macht, der ist dann eben ein bisschen vermasselt. Aber ja. Also Eva Pajor, was dann dieses 1-0 gemacht hat, eigentlich auch nur so halb so gut rausgespielt, aber das ist dann eben die Erfahrung, die es dann macht. Teuterin Herzog hat da auch nicht so gut ausgesehen, hat es dann doof weggeblockt und dann ist eben das Tor frei. Das 2-0 war dann Vivien Endemann, die auch eingewechselt worden ist. Da war es ein Konter, sagt dann ja auch ein bisschen was über das Spiel aus, ne? Knapp 10 Minuten vor Schluss. Ja, also irgendwie, also ich fand es ein wirklich, wirklich gutes Spiel so insgesamt. Aber trotzdem fand ich, war es auch klar, dass Wolfsburg eben das schon machen wird. Was ich auf jeden Fall bei Wolfsburg auch nochmal besprechen will, vielleicht machen wir das von anders nochmal tiefer, aber zumindest anmerken will, ist Oberdorfs Rolle. Die agiert ja wirklich, also war ja früher ganz klar die Staubsaugerin vor der Defensivreihe, also vor der Abwehrreihe wirklich. Und mittlerweile ist sie fast überall auf dem Platz zu sehen. Also deutlich offensiver, macht da die Achterin so fast. Dann ist sie aber eben wieder so klassisch als Staubsaugerin zu sehen. Dann ist sie vorne fast Stürmerin. Also und links wie rechts bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie ob das jetzt wirklich auf Dauer so sein wird oder ob sie einfach dann eine neue Rolle finden wird oder wirklich so Allrounderin macht. Sehr spannend auf jeden Fall. So, dann haben wir noch zwei Spiele haben wir immer noch. Meine Güte, Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg, 3-0 gewinnt Leverkusen, das ist am Sonntag dann gewesen, eben nach dem Spiel Leipzig gegen Wolfsburg. Im Ulrich-Haberland-Stadion, wie gesagt, das einzige Spiel, das eben vor diesem großen Stadion stattgefunden hat, waren dann 629 Zuschauende bei einer Kapazität von 3200 Plätzen. Leverkusen hat gespielt wie gegen Hoffenheim, erstmal machen lassen und gucken. Bei Freiburg haben mir Marlene Müller und Ali Gudorf auf den Außenpositionen richtig gut gefallen, also da bin ich absoluter Fan. Die haben so ein Tempo drauf und auch ja einfach einen Plan nach vorne, kurbeln richtig an. Aber Freiburg hat mega Pech gehabt, beziehungsweise erzwingt Leverkusen das dann einfach auch richtig gut, wie die umgeschaltet haben und so. Also kommt dann beides zusammen. Und erzwungen hat Leverkusen es eben durch Tempo. So ist auch das 1-0 gefallen. Also eben über dieses enorme Tempo, über links, zack, Kaczewska, 1-0, Freiburg völlig unsortiert in der Defensive. Das dann eben auch beim 2-0 und 3-0. Das waren beides ja, so ziemliche Kullerbälle, irgendwie, die richtig blöde reingegangen sind, wo die Defensive nicht gut ausgesehen hat. Das 2-0 von Kögel und das 3-0 ist dann Williams Dottir gewesen. Paar Aussetzer, ne? Freiburgs Defensive nicht so top am Start. Aussetzer hat es auch in Duisburg gegeben. 1-0 gewinnt Essen dort und zwar vor knapp 1000 ZuschauerInnen in der Schauinsland Arena. Und dieses 1-0 ist auch so ein ziemliches... Arndt Zeigler kennt ihr, ne? Wunderbar, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Richtiges Kacktor, also so wirklich so klassisch. Bei einer Ecke für Essen, von denen es wirklich viele gegeben hat, ganze 10, die auch fast alle richtig gut gekommen sind. Jedenfalls nach einer Ecke von Kowalski hat Annalena Rieke per Kopf getroffen, ziemlich hochgesprungen, sehr guter Kopfball, aber eben auch nochmal von der Duisburgerin abgefälscht. Aber das war auch wieder so eine Eckenvariante mit einem X über dem Kopf. Das hatte ich ja in der ersten, also in der Folge zum ersten oder zweiten Spieltag mal von erzählt. Insgesamt dominantes Spiel der Essenerinnen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch ein recht zerfahrenes Spiel. Also ohne ganz klare Struktur, viele kleine Fouls, viel hin und her Geschachere, Räumegesuche. Und sobald Duisburg dann mal angetreten hat, da hat Essen wirklich aber sowas von den Turbo gezündet. Zweite Hälfte hätte es nochmal das 2-0 auch geben müssen. Mahmutovic und ihre Vorderfrauen haben sich ja völlig verkalkuliert. Aber Ramona Meyer hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt und dann sich selber vielleicht nochmal angeschossen. Mega bitter. Naja. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle, die da wie folgt aussieht. Wolfsburg an Platz 1 hat sich abgesetzt, auf jeden Fall von den Bayern. 4 Punkte ist da der Abstand, aber dazwischen haben wir die TSG Hoffenheim. Auf Rang 2 mit 10 Punkten, 2 hinter Wolfsburg. Danach Leverkusen, Werder, Essen, Köln, die drei Teams alle mit 6 Punkten da im Mittelfeld. Und dann Freiburg, Frankfurt, Leipzig als Aufstiegsteam noch knapp über dem Schnitt, über dem Strich. Und dann haben wir Duisburg und Nürnberg, die ja immer noch ohne Punkte sind. Und wo wir gerade bei der Tabelle sind, schauen wir mal in die zweite Liga. Hamburg, die sind Erste. Ja, Aufstiegsteam Hamburg. Die haben 5-0 gegen Jena gewonnen. Und weil Sand gegen die Absteigerinnen aus Meppen verliert, macht es eben das Torverhältnis. Und Hamburg steht als Aufstiegsteam an der Tabellenspitze. Turbine ist bis in die Spur gekommen, die haben 1-0 gegen Weinberg gewonnen, die sind ja auch Aufsteigerinnen, Weinberg, Turbine, Absteigerinnen, kann man da auch sagen, ne? Nur 1-0? Naja, Gladbach, das dritte Aufstiegsteam, verliert 0-4 gegen Gütersloh, ist aber stabil im Tabellenmittelfeld. Ansonsten, sehr interessant, alle 4 zweiten Teams, also so die zweiten Teams der Topvereine, Eintracht Frankfurt, Bayern München, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim. Das sind die 4 Teams quasi, wo das zweite Team in der zweiten Liga spielt. Also von den Teams in der ersten Liga, ne? Und diese Teams stehen auf den letzten 4 Plätzen in der zweiten Liga. Das ist früher nicht immer so gewesen. Und ich finde, das spricht dann auch für die anderen Teams, die da eben mitziehen. Dass das jetzt eben doch so ist, dass die Jugendteams quasi, also die zweiten Teams von den Top-Clubs aus der ersten Liga nicht auch einfach so durch die zweite Liga marschieren. Finde ich sehr interessant.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Was erwartet uns nächste Woche? Naja, erstmal ja unter der Woche wieder Champions League Quali. Wolfsburg gegen Paris am Mittwoch, das ist das ein sehr spannendes Spiel. Da ist das Hinspiel 3-3 ausgegangen, also richtig eng. Genauso Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Die hatten ein 1, also Paris bei Wolfsburg ist Paris FC und Man United ist gegen PSG Paris Saint-Germain. Die hatten ein 1-1 auf der Tafel stehen. Prag gegen Frankfurt, das ist ebenfalls am Mittwoch und da sollte es eigentlich ziemlich klar sein. Frankfurt, die haben ja ein 5-0 aus dem Spiel in der Tasche. Twente Enschede und Hecken, die haben auch ein Unentschieden im Rücken, könnte also auch interessant sein. Und dann wissen wir endlich, wie die Champions League-Saison aussehen wird. Wobei, naja, die Gruppenauslosung, die ist ja auch noch da. Aber welche Teams dabei sein werden. So, und in der Bundesliga haben wir dann am Wochenende Freitag Köln gegen Leverkusen, Samstag Freiburg gegen Nürnberg und Essen gegen Werder. Sonntag, ziemlich cooles Spiel, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Boah, bin ich da gespannt. Vielleicht ja das erste Spiel, wo Wolfsburg ein paar Tore, Punkte lassen wird. Hoffenheim kann ihnen auf jeden Fall den Zahn ziehen, so wie die gerade drauf sind. Völlig verrückt. Frankfurt gegen Duisburg spielen auch noch am Sonntag und dann Leipzig gegen Bayern. dann schauen wir mal auf die News, ist ja erstmal mit einem Blick zum DFB. Birgit Prinz, die ist nämlich nicht mehr Teampsychologin beim DFB. Wir haben ja Horst Rubisch schon als Interimscoach vorgestellt bekommen. Jetzt gibt's weitere Wechsel auch hinter den Kulissen. Eben Birgit Prinz nicht mehr Teampsychologin beim DFB. Sie hat gesagt, das Team braucht vielleicht einen Neustart und deswegen möchte ich da den Weg freigeben. Und jetzt gibt's mal wieder einen großen Spanien-Block. Allerdings ohne diesen, ja, es nervt mich so, aber sogenannten Kussskandal mittlerweile. Denn, naja, vielleicht auch so ein bisschen, aber Jorge Vilda hat einen neuen Job. Der Gute ist ja überhaupt nicht Gute. Gute hier eher ironisch gemeint. Hat ja das spanische Team als Trainer zum Weltmeisterschaftstitel geführt, ist dann aber gerade erst vor kurzem als Trainer entlassen worden. Im Zusammenhang ja mit diesem Kussskandal eben, aber vorher hat es eh schon Stress gegeben wegen Trainingsmethoden, Nominierungen, die ja die Gesundheit gefährdet hätten, weil eben ja nicht auf Belastungssteuerung geachtet worden ist. Naja, und jetzt haben alle mega gefeiert, dass er dann ausgebotet worden ist. Und jetzt wird er Trainer beim Marokkos Nationalteam der Frauen. Was so weird ist. So weird. El Clasico wird verlegt, aber aus einem wirklich guten Grund, nämlich in ein größeres Stadion. Statt in der Johann Cruyff Arena, die 6.000 fasst, geht's jetzt ins Olympiastadion in Barcelona, das fast 56.000 fasst. Am 19. November steigt das Spiel übrigens, müsste ein Sonntag sein, also kann man sich mal geben. Und wenn wir gerade bei Barcelona sind, Alexia Putellas, die hat mittlerweile zum 181. Mal für Barca getroffen, ist jetzt also die Rekordtorschützin. Und weiter richtig gute Nachrichten mal aus Spanien. Getafe benennt das Stadion um. War ja benannt gewesen nach Alfonso Perez, einem ja, legendären Schwimmer aus Getafe, der aber da nie gespielt hat. Der ja, hat sich vor ein paar Wochen ein bisschen abfällig geäußert. Hat gesagt über den Fußball der Frauen, man müsse die Füße auf dem Boden halten. Fußball der Frauen, ja, hätte sich weiterentwickelt. Aber die Spielerinnen könnten in keinster Weise einem Fußballer ähnlich werden. Das Ganze ist schon ein bisschen her. Anfang des Monats hat der Verein das Statement released. Ist aber Untergang, deswegen hier nochmal. Und zwar haben sie dann gesagt, okay, Frau Blase, das geht nicht. Wir streichen deinen Namen raus. Also das Stadion heißt jetzt einfach nur noch Coliseum. Und da sage ich mal Hut ab. Mal ein bisschen kleiner gedacht, wenn von einem großen Rund in Spanien, vom großen Verein Barcelona und dem Verband da und allem. Bisschen kleiner. Gehen wir nach Magdeburg. Denn die Fusion zweier Clubs in Magdeburg rückt näher. Da geht's um den 1. FC Magdeburg und den Magdeburger FFC. Die planen das schon eine Weile und zum 1. Januar des kommenden Jahres soll die Fusion dann durch sein. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie bei Frankfurt, also der ist der FFC Frankfurt, der ja vor ein paar Jahren mit Eintracht Frankfurt fusioniert ist und jetzt eben nur noch als Eintracht Frankfurt unterwegs ist. So ähnlich wird es dann da auch laufen. Am 27. November steigt die Mitgliederversammlung des Magdeburger FFC und da sollen die letzten Formalien geklärt werden. So, und das war's dann auch schon fast. Wie immer gibt's hier noch ein paar Hinweise. Und zwar Kicktipp. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne mittippen in unserer Gruppe. Die 45er heißt die. Steffi führt da gerade souverän. Einmal hier Applaus für Steffi. Ich selbst kratze so ein bisschen am unteren Rande. Aber das war mit Ankündigungen, mit Ankündigungen, dass da bei mir nicht viel rumkommen wird. Aber das sieht bei euch allen schon teilweise sehr, sehr gut aus. Das aber nebenbei, weil Hanna, die hat mir einen ganz wunderbaren Tipp gegeben. Und zwar hat sie mich hingewiesen auf so eine Art Matchday-Buddy-Börse. Quasi, würde ich das mal so nennen. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, dass es doch cool wäre, euch irgendwie so ein bisschen zu connecten. Und Hanna hat eben geschrieben so, hey du, wie wäre das? Könntest du sowas mal machen, dass man sich irgendwie, wenn man selber ins Stadion gehen will, aber eben nicht alleine und vielleicht habt ihr keinen so einen fußballverrückten Freund im Kreis und dann wäre es halt cool, so irgendwie einen Ort zu haben, wo ihr euch so austauschen könnt, wenn ihr hier HörerInnen seid, dass man halt weiß, okay, cool, wir haben so ähnliche Interessen auf jeden Fall, dass wir es machen können. Ich muss gestehen, ich weiß leider nicht ganz genau, wie das logistisch zu machen wäre. Bei Instagram habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es ja auch ein ziemlicher Aufwand wäre und ich nicht permanent den ganzen Tag gucken kann, irgendwie, ja, okay, hier kommt was rein und euch das alles zuschicken und so. Das wäre mir, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen zu viel Aufwand. Ich bin so manchmal, ehrlich gesagt, schon mit Social Media so ein bisschen überfordert. Zweites Ding ist so, Datenschutz, weiß ich jetzt nicht, wenn ich da halt einfach so eure, also würde jetzt nicht einfach so passieren, natürlich auch nur mit eurer Zustimmung, aber trotzdem will vielleicht auch nicht jeder auch was so unterm Post schreiben angeht. Also ne, wenn ihr das wollt, wenn ihr es mögt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne unter die Posts schreiben. So, hey, ich will dann und dann zu diesem und jenem Spiel gehen, wer Bock hat, schreibt mich mal an. Aber will natürlich auch nicht jeder und jede, dass irgendwie die ganze Welt weiß, okay, oh cool, du bist dann und dann bei dem und dem Spiel. Ist ja auch ein bisschen blöde. Aber was wir machen können, ist, dass ihr euch da eben bei Kicktipp austauscht. Denn da gibt's auch so ein kleines Forum und das ist halt nicht ganz so öffentlich wie dein Instagram. Ja, also wenn euch da Voda ist, da wurde sich auch schon gut ausgetauscht, wo alle so ungefähr unterwegs sind. Und wenn da mal jemand eben sagt, hey, ich will ins Stadion, will nicht alleine, hab aber gerade niemanden, der irgendwie Zeit und Lust hat, einfach mal reinschreiben, vielleicht findet sich ja jemand. Fände ich irgendwie richtig, richtig süß. Dann noch ein weiterer Hinweis, hört Lulu FM, das queere Radio, die eben ne, auch eine Fußballrubrik haben und hier mit mir so ein bisschen kooperieren. Die spielen immer so ein bisschen was von die 45. Könnt ihr auch mal bei Instagram folgen, die haben auch immer sehr sweete Sachen am Start. Und dann noch ein Hinweis, wirklich nach diesem Wochenende, geht in die Stadien, geht zum Fußball. Auch wenn es halt nicht so ein riesengroßes Stadion ist und nur ein Fußballplatz nebenan, aber es ist so fantastisch und unterstützt es bei den größeren Vereinen eben in der Bundesliga, unterstützt es so, dass klar wird, Leute, wir brauchen da, also das macht Spaß, wir brauchen mehr Platz, die Leute gucken das, die sind wirklich da und geht auch irgendwie zu eurem Dorfverein oder sowas, macht einfach echt verdammt viel Spaß und man findet so tolle Leute. Also ich habe jetzt eingangs so viel von Werder erzählt, ey, da sind Leute dabei mittlerweile, die ich vor anderthalb Jahren nicht gekannt habe. Und mittlerweile sind es die Personen, mit denen ich am meisten Kontakt habe. So, sagt auch viel über mein Leben aus, dass da sehr viel Fußball stattfindet. Aber auch Freundinnen, die halt, bei denen es sich nicht nur um Fußball dreht, die ich darüber kennengelernt habe. Also es ist wirklich, ach, ich fange gleich fast ein bisschen an zu weinen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann letzter Hinweis, Instagram @die45_podcast folgen, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, Fragen, Anregungen, Kritik, wirklich sehr, sehr gerne schreiben. Versucht da immer allen so zu antworten. Und dann machen wir den Deckel drauf. Danke fürs Hören, fürs Teilen, auch gerne die Reels, die ganz gut ankommen, bekomme ich so ein bisschen mit. Fürs Bewerten auch ganz, ganz lieben Dank und fürs Folgen. Grüße gehen raus. Macht's gut.